Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein darf. Im Laufe meiner Tätigkeit lerne ich viele Menschen kennen. Und ich kenne Menschen, wenn ich denen die Frage stelle, glaubst du an Gott? Dann sagen die aus vollster Überzeugung, ja natürlich, klar. Und sie glauben auch wirklich an Gott. Sie glauben aber, dass Gott ganz weit weg ist. Dass Gott am Anfang mit der Welt etwas zu tun hatte, irgendwas. Und dass er vielleicht am Ende mit der Welt nochmal etwas zu tun haben wird. Aber sie glauben nicht, dass Gott ein Teil unseres Lebens sein will. Sie glauben nicht, dass Gott aktiv an unserem Leben beteiligt sein will. In ihrer Vorstellung existiert Gott, aber ganz weit weg. Irgendwo da draußen. Und ein Satz wie, Herr, bitte zeige mir den Weg, den ich gehen soll. Welche Entscheidung soll ich treffen? Das ist ein verständlicher Wunsch in den Augen dieser Menschen. Aber sie würden niemals daran glauben, dass Gott wirklich darauf reagiert. Vor einiger Zeit habe ich diese Frage in einem Gottesdienst gestellt. Wer von euch glaubt, dass Gott ein Teil von unserem Alltag sein will, den ich auffordern darf, Herr, sprich mit mir, und von dem ich auch erwarten darf, dass er es auch wirklich tut? Wer von euch glaubt das? Hände hoch! So habe ich diese Frage damals auch gestellt und ich habe in die Runde geguckt und da saßen ungefähr 120 Leute und ich gucke in dem Moment einer Frau ins Gesicht und die schüttelt ganz wild den Kopf. Und sie guckt mich ganz grimmig an auch noch dabei. So nach dem Motto, was fällt dir eigentlich ein? Du frecher Kerl, was fällt dir eigentlich ein? Ein paar Leute haben da ganz zögerlich so die Hand gehoben. Und ich habe hinterher gemerkt, auch in den Gesprächen, die ich geführt habe, da kam das raus. Das war nicht nur Verunsicherung oder Angst, sich jetzt zu outen vor so vielen Leuten. Viele hatten auf diese Frage keine Antwort. Und ganz viele waren auch da, die gesagt haben, also wenn ich ehrlich bin, das glaube ich nicht. Das kann ich nicht glauben, dass Gott aktiv etwas mit meinem Alltag zu tun haben will. Wie soll das gehen? Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich das will. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich einen Gott will, der mir in mein Leben reinfuscht. Es gibt genug andere, die in meinem Leben mitreden wollen. Da brauche ich nicht auch noch Gott, der da seinen Senf dazu abgibt. Es gab aber auch andere, die gesagt haben, eigentlich sehne ich mich danach. Die gesagt haben, bei mir ist das auch so, ich bin mir nicht sicher, ob das so ist, aber ich sehne mich eigentlich danach, dass Gott noch mehr Teil von meinem Leben wird, dass ich die Gegenwart Gottes spüre, nicht nur sonntags morgens beim Lobpreis, sondern Tag für Tag, jede Stunde in meinem Alltag. Dass mein Alltag durchdrungen ist von der Gegenwart Gottes, aber wie soll es gehen? Ich will, dass Gott nicht nur Statist ist, der eine Rolle spielt und der dann wartet und lange, lange warten muss, bis der nächste Einsatz kommt. Wie soll es gehen, dass Gott mittendrin ist, mittendrin in meinem Leben? Das ist ein Thema, das mich im Moment auch persönlich sehr bewegt. Und als Günther mich gefragt hat, ob ich heute hierher komme, habe ich natürlich gefragt, wozu soll ich predigen? Was braucht die Gemeinde, habe ich gefragt. Und er sagte, predige über das, was dich im Moment bewegt. Und das tue ich gerne. Wer eine Bibel hat, schlag bitte mit mir auf. Wir lesen im Alten Testament, im 1. Samuel-Buch, Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Erster Samuel 3, 1 bis 10. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen hatten angefangen schwach zu werden. sodass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete, siehe, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und leg dich schlafen. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt, und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal, und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin, legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Samuel war ein Wunschkind, sozusagen eine Gebetserhörung. Bei Hannah, seiner Mutter, hatte das nicht so geklappt mit dem Kinderkriegen. Und sie hat heftig darunter gelitten. Einmal im Jahr zog sie mit ihrem Mann nach Silo zum Heiligtum. Dort stand die Bundeslade und dort wurde geopfert und angebetet. So wie das üblich war im Alten Testament. Und an einem Tag, auf einer dieser Reisen, hat sie dann dort ein Gelübde abgelegt und hat gesagt, Gott, wenn ich schwanger werde und wenn ich ein Kind kriege, dann soll dieses Kind dir zur Verfügung stehen. Wenn es groß genug ist, werde ich es hierher bringen zum Heiligtum und es soll hier bei den Priestern groß werden und es soll dir dienen, dieses Kind. Und es ereignete sich so. Hannah wurde schwanger, Samuel wurde geboren und als er groß war, brachten sie ihn zu Eli, dem Priester. Der nahm ihn unter seine Fittiche, der Junge lebte und lernte dort in Silo am Heiligtum. Im Umfeld des Heiligtums, bei der Bundeslade, bei den Priestern, da wuchs er auf. Und seine Eltern kamen, wie immer, einmal im Jahr vorbei, besuchten ihn, beteten an, brachten ihre Opfer. Wird sehr schön beschrieben, seine Mutter näht ihm jedes Jahr einen neuen Mantel, bringt ihn mit, weil der Junge ja wächst und rausgewachsen ist aus dem Alten. Und sie kommen und wollen gucken, ob es ihm gut geht. Soweit die Vorgeschichte. Und wenn wir uns etwas intensiver mit dieser Situation beschäftigen, in der Samuel gelebt hat, dann lesen wir hier im ersten Samuel-Buch in den ersten Kapiteln von katastrophalen Zuständen. Katastrophale Zustände, was die Priester betrifft. Eli war alt und gebrechlich. Seine Söhne haben das Priesteramt von ihm übernommen. Aber sie führen es nicht so aus, wie es von ihnen erwartet wird. Ganz im Gegenteil. Die benehmen sich wie die Schweine. Die brechen Gesetze, setzen sich über Vorschriften und Traditionen hinweg und Gott reagiert, indem er dem alten Eli vor Augen führt, was da gerade passiert. Damals, als ihr noch in Ägypten wart, in der Gefangenschaft, da habe ich euch ausgesucht, den Stamm, aus dem du kommst, Eli. Ihr solltet Priester sein. Und was machst du? Was machen deine Söhne? Ihr tretet mein Gesetz mit Füßen. Starker Satz, der da steht. Du Eli, du ehrst deine Söhne mehr als mich. Und was macht Gott noch? Er wendet sich ab. Wir lesen das im ersten Vers hier, 1. Samuel 3. In jener Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach und ihm etwas offenbarte. Das war die Höchststrafe. Das war die Höchststrafe. Gott redet nicht mehr. Gott schweigt. Gott zieht sich zurück. Und wenn man die ersten zwei Kapitel von diesem ersten Buch liest, dann hat man den Eindruck, dass Gott sich so zur Seite stellt. An den Rand des Geschehens. Und das Treiben so beobachtet und schweigt. Gott sagt nicht mehr, was er erwartet. Wo es lang gehen soll. Es geschieht nichts mehr von Gott aus. Und der Grund? Gott gefällt das nicht, was er da sieht, wie die Söhne von Eli leben und handeln. Und Gott gefällt nicht, dass Eli nichts dagegen unternimmt. Katastrophale Zustände. Am Heiligtum. Und Samuel mittendrin. Und eines Nachts passiert das, was wir eben gelesen haben. Samuel schläft. Und allein schon durch die Tatsache, wie das da beschrieben wird, müssen wir spitze Ohren kriegen und merken, dass hier eine ganz besondere Beziehung zwischen Gott und Samuel beschrieben wird. Es war die Aufgabe des Priesters, im Heiligtum in der Nähe der Bundeslade zu schlafen. Er soll da sein, wenn Gott redet. Er soll das, was Gott zu sagen hat, entgegennehmen. Und wer schläft da? Eli, der Priester? Nicht. Seine beiden Söhne auch nicht, die Priester. Wir lesen, Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und dieser eine Satz beschreibt diese Grundsituation. Was für ein Ausdruck von Nähe und Distanz. Samuel nah bei Gott, Eli auch noch da irgendwo am Rand und die beiden Söhne von Eli. Wir lesen in der Guten Nachricht, sie missbrauchten ihr Priesteramt und kümmerten sich nicht um den Willen des Herrn. Im Luthertext, ruchlose Männer und fragten nicht nach dem Herrn. Und der hebräische Urtext noch stärker, Söhne der Niedertracht. Und sie erkannten Jahweh nicht an. Gibt es eine größere Distanz von Gott? Das ist eine der wichtigen Fragen. Wie beschreibe ich mein Verhältnis zu Gott? Ich glaube, Samuel war nicht nur körperlich nah bei Gott, weil er im Heiligtum lebte und weil er in Gegenwart der Bundeslade aufwächst und weil ihm diese Ehre zuteil wurde, da quasi schon zu dieser Zeit, als er noch so jung war, die Rolle des Priesters einzunehmen. Samuel war Gott auch innerlich sehr nah. Der weitere Text und auch das Leben von Samuel bestätigen das. Samuel hat sich also schlafen gelegt und Gott ruft ihn. Samuel. Der schreckt hoch aus dem Schlaf und rennt zu Eli hin. Was ist los? Was hast du mich gerufen? Und Eli sagt, ich habe dich nicht gerufen. Dreimal geht das hin und her. Dreimal rennt der Samuel zum alten Eli und beim dritten Mal dämmert's dem. Da war doch was. Es gab mal eine Zeit, da hat Gott mit den Menschen geredet. Ich vermute, Eli hat diese Erfahrung selbst gemacht, dass Gott geredet hat, mit ihm geredet hat, präsent war in seinem Alltag, dass Gott ihm geholfen hat, Entscheidungen zu treffen, dass Gott ihn geführt hat in schwierigen Situationen. Das mag eine ganze Weile her sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass Eli vielleicht auch darunter gelitten hat, wenn er an die Vergangenheit gedacht hat, an die gute Beziehung zwischen Gott und ihm. Es war die Zeit, wo Gott Teil seines Lebens und seines Alltags war und nicht einfach nur irgendwas irgendwo. Letzte Woche war ich Gast auf einem Mitarbeiterwochenende. Und wir haben uns am Eröffnungsabend mit einem Text beschäftigt, wo es um Mose ging. Und da stand ein Vers in diesem Text, der mich total fasziniert hat und der mich seitdem immer wieder verfolgt. Gott redete, steht da, Gott redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freund. Was für eine wunderbare Beschreibung. Mose, das war auch so einer. Und das war lange vor Eli und seinen Söhnen. Vielleicht hat Eli das auch so erlebt wie Mose, als er jung war. Kontakt mit Gott von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund. Und dann diese Durststrecke. Gott redet nicht mehr. Diese beiden Gegensätze, wie auf der einen Seite eine Oase mit Wasser und Palmen und prallem Leben und auf der anderen Seite Wüste, Sand, Staub, Wind. Und plötzlich passiert es, Gott spricht. Gott redet wieder. Gott sucht Kontakt. Und Gott spricht zu diesem Jungen, zu Samuel. Und Eli war wahrscheinlich total elektrisiert und sein Blutdruck, der war wahrscheinlich so hoch, dass es seinem fortgeschrittenen Alter gar nicht dienlich war. Ja? Und ich würde gerne einen Moment noch mit euch bei dieser Szene bleiben. Gott redet und Samuel und Eli, die brauchen eine ganze Weile, bis sie beide begreifen, was da passiert. Heute wird man sagen, die raffen es nicht. Ja. Die begreifen es erst nicht. Samuel. Im Denken von Samuel kommt das zu diesem Zeitpunkt gar nicht vor, dass da jemand seinen Namen ruft und dass das Gott sein könnte. Das weiß der Junge, glaube ich, noch gar nicht. Wir lesen das. Samuel wusste noch nicht, dass es der Herr war, denn er hatte seine Stimme noch nie gehört. Im Hebräischen enthüllt. Gott hatte sich noch nicht enthüllt. Ja? Samuel wusste das noch nicht. Samuel macht das, was jeder von uns wahrscheinlich auch getan hätte. Stell dir vor, du liegst da irgendwo in der Ecke und schläfst und jemand ruft nach dir und du weißt, da hinten in der anderen Ecke liegt ein alter, gebrechlicher Mann. Das kann nur der blinde Eli sein. Das kann nur der blinde Eli sein. Der ist von seiner Matratze gefallen, ja? Der hat vielleicht Durst, der muss aufs Klo, keine Ahnung, ja? Das kann nur der blinde Eli sein und natürlich geht er dahin. Samuel denkt nicht im geringsten daran, sich auf seiner Matratze aufzusetzen und zu sagen, ja Gott, bitte sprich zu mir. Er hat es bislang noch nicht erlebt und vielleicht hatte ihm bis zu diesem Zeitpunkt es auch noch niemand gesagt, dass es so etwas gibt. Reden mit Gott von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freund. Und Eli, sein erster Gedanke, als der Samuel angestiefelt kam und ihn geweckt hat, der Junge hat schlecht geträumt. Und er schickt ihn wieder ins Bett. Und er macht das wieder und wieder. Und als es zum dritten Mal in dieser Nacht passiert, dann begreift er, dass das Schweigen Gottes vorbei ist. Gott redet. Und wenn Gott etwas zu sagen hat, dann hat das Bedeutung. Das weiß der Eli. Und Eli hat wahrscheinlich befürchtet, dass das, wenn Gott redet, er kannte ja sich und seine Situation, wenn Gott redet, dass sich da etwas zusammenbraut. Dass sich da etwas zusammenbraut, was ihm nicht gefällt. Und dass das, was da im Moment sich am Heiligtum abspielt, Konsequenzen haben wird. Und wenn wir den Text weiterlesen, dann stellen wir fest, dass er recht hat. Also, Gott sucht Kontakt. Gott nimmt den Beziehungsfaden wieder auf und Samuel und Eli merken im ersten Moment gar nicht, was da passiert. Der eine, weil er nicht weiß, weil er es noch nie erlebt hat, dass Gott persönlich wird, dass Gott plötzlich mittendrin in seinem Leben ist. Der andere, Eli, weil er es vielleicht verlernt hat, weil er den Glauben daran verloren hat, weil er nicht mehr damit rechnet, dass Gott persönlich wird, dass Gott mittendrin ist, plötzlich in deinem Leben. Die Situation erinnert mich an unsere Situation heute. Wenn ihr Zeit findet, lest mal die ersten Kapitel aus dem 1. Samuel-Buch. Gott ist Ritual. Das ist das, was uns da so entgegenschlägt, wenn wir an diese Situation denken, die damals am Heiligtum herrscht. Und diese Rituale werden auch noch verunstaltet und reduziert. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass das heute bei uns auch passiert. Gott taucht nur im Ritual auf. Gott wird reduziert. Er wird passend gemacht, so wie wir ihn gebrauchen können oder wie unsere Gesellschaft ihn zulässt. Dass Gott wirklich handelt, dass Gott redet und dass er präsent sein will in unserem Alltag, das wollen leider viele Menschen nicht glauben. Ich habe vor einigen Wochen ein sehr erschütterndes Erlebnis mit einem evangelischen Pfarrer gehabt. Ihr wisst, dass wir in diesem Sommer Praiseland gemacht haben. Einige von euch haben das hautnah miterlebt und waren dabei. Andere haben dafür gebetet, andere hatten ihre Kinder angemeldet. Und unter anderem gab es bei dem Camp, hatten wir einen Tag, wo wir Nachfolgegeschichten gemacht haben. Eine Veranstaltung mittags, wie an jedem anderen Tag auch, wo wir den Kids das so aufs Herz gelegt haben, also ihnen einfach vor die Füße gelegt haben und gesagt haben, Jesus sagt, hat damals schon gesagt, folge mir nach. Und Jesus sagt heute auch, folge mir nach. Willst du diese Frage heute für dich beantworten? Und wenn ja, wie willst du diese Frage für dich beantworten? Wir haben erlebt, dass viele Jugendliche sich an einem solchen Tag für Gott geöffnet haben, das Reden Gottes in ihrem Leben wahrnehmen und jeder Einzelne für sich zum Ausdruck bringt: Ich will, dass Gott Teil meines Lebens ist, dass Gott in meinem Leben die Eins sein soll. Er soll präsent sein. Ich habe also mit diesem Pfarrer, Vera war auch dabei, wir haben mit diesem Pfarrer über diese Begebenheit gesprochen. Er hat das kritisiert, was wir da so gemacht haben. Und dann hat er auch etwas gesagt, was mich in diesem Moment erstmal, habe ich das einfach mal nur gehört. Und hinterher hat mich das total beschäftigt. Er hat nämlich gesagt: Wissen Sie, Herr Blaut, so etwas gibt es nicht. Und wenn das so tatsächlich so war, wie Sie das beschreiben, dann ist das nicht mit rechten Dingen zugegangen. Es mag jenseits unseres Verstehens sein, das, was wir da erlebt haben, aber doch nicht jenseits unserer Erwartungen. Das Problem war, ich habe da hinterher mit einigen Leuten drüber gesprochen und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das erkannt habe, worum es eigentlich geht. Das Problem war von diesem Pfarrer, dass er nicht damit rechnet, dass Gott handelt. Er rechnet nicht damit, dass der heilige Gott ganz normale Menschen heute dazu gebraucht, anderen das Evangelium zu verkündigen und dass diese Menschen dann auch noch in einer großen Zahl sagen: Ja, von heute an möchte ich Jesus nachfolgen. Er rechnet nicht mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Und ich frage mich, welche Rolle nimmt Gott dabei ein? In einer solchen Denkkonstruktion. Ist das tatsächlich dann nicht auch so, dass Gott nur Ritual ist, dass Gott nur Statist ist, dass Gott nur zur Seite steht und dann eben herbeigezogen und herbeizitiert wird, wenn er gebraucht wird? Wir dürfen von Gott erwarten, dass er in unserem Alltag präsent ist. Und wir dürfen erwarten, dass er diese Präsenz auch zeigt. Samuel wusste das noch nicht, dass es der Herr war, denn er hatte seine Stimme noch nie gehört. Samuel hat damals nicht gewusst, dass Gott so ist, dass Gott so sein will. Und auch heute gibt es Menschen, die das nicht wissen, denen es noch niemand gesagt hat. Vielleicht auch hier, ich weiß es nicht. Lasst euch das heute Morgen sagen. Das ist eine unumstößliche Wahrheit der Bibel. Gott will Teil unseres Lebens sein. Er will in meinem und in deinem Alltag präsent sein. Und er will diese Präsenz auch zeigen. Und er will, dass wir diese Präsenz auch spüren. Damals gab es so jemanden wie den Eli, der das verlernt hat, der drüber weg war. Für den war das abgehakt. Auch heute begegnen wir immer wieder Menschen, die das mal geglaubt haben, die es aber verloren haben im Laufe der Zeit. Vielleicht auch hier heute Morgen. Lasst euch das heute Morgen sagen. Das ist eine unumstößliche Wahrheit der Bibel. Gott will Teil unseres Lebens sein. Er will in meinem und in deinem Alltag präsent sein. Er will diese Präsenz zeigen und er will, dass wir sie auch spüren. Reden mit Gott von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freund. Wir kommen zum herausragenden Satz in diesem Bibeltext. Als Samuel zum dritten Mal zu Eli kommt, schickt Eli ihn weg mit den Worten: Wenn du nochmal diese Stimme hörst, dann antworte: Herr, rede, Herr, denn dein Knecht hört. In den neueren Übersetzungen steht: Sprich, Herr, dein Diener hört. Fünf Worte. Fünf Worte, und von diesem Moment an war das Leben von Samuel ein anderes Leben. Fünf Worte, die das Leben von Samuel von Grund auf verändert haben. Samuel wird so etwas wie ein Geheimnisträger. Gott sagt ihm, was er vorhat. Und es geht um Eli und um seine Söhne. Und das, was Gott da Samuel erzählt, das war so heftig, dass der Samuel das am nächsten Morgen am liebsten geheim gehalten hätte. Er wollte das dem Eli nicht erzählen. Das war so schlimm, was Gott ihm gesagt hat, was Gott vorhat. Das war Gericht, was Gott Samuel da offenbart hat. Und er erzählt es dem Eli nur, als dieser ihn drängt und sagt, hier, Kollege, was war heute Nacht? Was hat Gott dir gesagt? Was ich an diesem Text aber noch viel wichtiger empfinde, ist, dass Gott Samuel ins Vertrauen zieht, dass er ihn in seine Pläne einweiht, dass Samuel eine Gotteserfahrung macht, die sein Leben verändert und die seine Haltung gegenüber Gott verändert. Vorher hat Gott für ihn auch existiert. Er lebte und arbeitete und schlief in der Gegenwart der Bundeslade. Samuel hätte nie daran gezweifelt, dass es diesen Gott gibt. Ich glaube, das war überhaupt nicht das Thema. Aber jetzt passiert was Neues. Gott wird für ihn lebendig. Gott redet, wird Teil seines Lebens und die Erfahrung dieser Nacht, die Begegnung mit Gott, die verändert sein Leben. Samuel nimmt Gott gegenüber eine Grundhaltung ein, von der wir etwas lernen können. Rede, Herr, dein Knecht hört. Ich würde das gerne mit euch mal aufdröseln. Da steht erst, rede, sprich. Wir dürfen von Gott erwarten, dass er wirklich redet, dass er Kontakt mit uns aufnehmen will. Gott ist nicht nur da, sondern Gott ist auch nah, ganz nah. Er will Teil unseres Lebens und Teil unseres Alltags sein. Nicht nur bei Samuel, sondern auch bei uns. Ich glaube, wenn wir heute Gott so begegnen, mit der Grundhaltung, dass er Kontakt mit mir will, dass er mit mir reden will, dass er Teil meines Lebens sein will, dass er mir zeigen will, wo es lang geht, dann wird Gott das auch tun. Und die erste Frage ist, nehmen wir Gott gegenüber diese Grundhaltung ein? Und glauben wir das auch wirklich, dass Gott zu uns sprechen will? Was man oft ja so hört, ist ja, früher war das anders. Auch in Bezug auf das Reden Gottes. Damals Mose, Samuel, David, Paulus, ach ja, da war das anders. Stimmt, da war vieles anders. Aber etwas hat sich durch die Jahrhunderte hindurch nicht verändert. Gott ist derselbe. Der Gott, dem wir hier heute Morgen unsere Lieder singen, ist derselbe Gott, der in dieser Nacht gerufen hat, Samuel. Der Gott, zu dem Samuel damals gesagt hat, rede Herr, dein Knecht hört, ist derselbe Gott, zu dem wir heute sagen können, rede Herr, sprich in mein Leben, zeig mir deinen Weg, hilf mir, deinen Willen für mein Leben zu erkennen. Der Gott, der sich damals Samuel offenbart hat, der mit ihm durchs Leben unterwegs war, ist der gleiche Gott, der auch mit uns heute auf dem Weg ist. Rede Herr, wir dürfen von Gott erwarten, dass er in unser Leben hineinspricht. Rede, Herr, dein Knecht hört. Es wird ein Verhältnis beschrieben zwischen Samuel und Gott, zwischen uns Menschen und Gott. Da steht Herr und Knecht, Herr und Diener. Das hört sich in unseren Ohren so heute so ziemlich von gestern an. Herr und Diener, die Zeiten sind doch vorbei. Wenn ich die beiden Worte einander gegenüberstelle, dann klingt es nach absolutem Gehorsam, nach Abhängigkeit. Wie sagte vor einiger Zeit eine Frau zu mir, wenn ich das höre, das hat so ein Geschmäckle, was auch immer sie damit gemeint hat, so ein komisches Geschmäckle hat das. Die Anfrage, die wir uns gefallen lassen müssen, ist, welche Haltung nehme ich in Bezug auf Gott ein? Wird Gott für meinen Lebenshorizont und für meine Lebenswirklichkeit passend gemacht? Wird Gott von uns Christen, weil es dem Zeitgeist eben mehr entspricht, relativiert, passend gemacht? Damit wir nicht so oft anecken, wird alles schön weichgespült, damit Gott schön kuschelig und flauschig ist? Oder ist er der Herr? Mein Herr. Ist es wirklich so, wie wir es immer wieder singen? Du bist der Schöpfer des Universums. Du bist der König der Könige. Du bist der Herr über alle Herren. In Ewigkeit. Ist das wirklich so? Der Herr über alles und ich das Geschöpf, dein Geschöpf. Rede, Herr, dein Knecht, dein Diener, dein Geschöpf hört. Eben habe ich so von absolutem Gehorsam und Abhängigkeit gesprochen. Da zucken viele zusammen. Vielleicht auch nur innerlich, weil wir automatisch mit dem Wort absolut und dann auch noch in Verbindung mit Gehorsam und mit Abhängigkeit etwas Negatives verbinden. Bei mir setzt sich mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass wir Menschen uns nach absoluten Werten sehnen. Ohne absolute Werte werden wir Menschen orientierungslos. Und Voraussetzung dafür, dass absolute Werte dem Leben dienlich sind, ist, dass sie nicht von irgendjemandem kommen, sondern von einer liebenden, fürsorglichen Autorität. So ist Gott. Gott ist eine liebevolle, fürsorgliche Autorität, der unserem Leben das zusprechen will. Und die Frage ist, ob wir ihm dies zugestehen. Darf er der Herr sein? Rede, Herr, dein Knecht hört. Samuel nimmt eine hörende Haltung ein. Im hebräischen Urtext steht, dein Knecht ist hörbereit. Finde ich eine viel schönere Übersetzung als Rede, Herr, dein Knecht hört. Dein Knecht ist hörbereit. Das ist das letzte Puzzlestück, empfinde ich so, in der Grundhaltung von Samuel. Ich bin hörbereit. Ich bin bereit, auf dich zu hören, Gott. Ich gehe mit offenen Ohren durch die Welt. Ich erwarte, dass du mit mir redest und ich will dein Reden auch wirklich hören. Ich will nicht nur das hören, was ich hören will. Meine Grundhaltung soll sein, ich bin auf Empfang. Ich bin hörbereit. Manchmal ist es ja so, dass wir den Eindruck haben, dass Gott etwas von uns will und das passt mir überhaupt nicht in den Kram. Da bin ich bei der Arbeit Zeuge eines Gesprächs und ich habe den Eindruck, eigentlich müsstest du jetzt was sagen. Du müsstest jetzt mal Stellung beziehen. Und du weißt ganz genau, wenn du deinen Mund jetzt aufmachst, wenn du jetzt das sagst, was du auf dem Herzen hast, dann ist das, was dir passiert, sie werden dich wahrscheinlich auslachen. Und die nächsten Arbeitstage werden kein Spaziergang oder vielleicht noch schlimmer aus. Und deshalb stelle ich mich einfach ein bisschen schwerhörig und überhöre das, was Gott von mir will. Dann sitze ich im Gottesdienst und ich spüre, wie Gott seinen Finger auf eine Situation in meinem Leben legt, die nach Veränderung schreit. Und eigentlich weiß ich, dass es gut wäre, diese Veränderung herbeizuführen. Und ich weiß, dass es auch vielleicht unbequem ist oder anstrengend oder schmerzlich. Ich weiß das alles. Und weil ich das weiß, stelle ich mich schwerhörig und überhöre einfach das, was Gott zu mir sagt. Wenn wir ernsthaft darüber nachdenken wollen, wie Gott Teil unseres Alltags werden kann, wenn wir ernsthaft darum bemüht sind, nach dem Willen Gottes und nach der Führung für unser Leben zu fragen, dann müssen wir diese 5 Worte beherzigen. Rede, Herr, dein Knecht hört. Dann müssen wir unsere Grundhaltung, mit der wir durchs Leben gehen, und unsere Grundhaltung, wie wir Gott und unsere Beziehung zu ihm sehen, überdenken. Rede, Herr, dein Knecht hört. Ist meine Grundhaltung, ich will von Gott erwarten, dass er wirklich redet. Dass er Kontakt mit mir aufnehmen will, dass mein Alltag ihn interessiert und dass er Teil meines Lebens sein will. Ist das wirklich meine Grundhaltung? Erste Frage. Zweite Frage. Rede, Herr, dein Diener hört. Ist das meine Grundhaltung? Ich will, dass Gott der Herr meines Lebens ist. Ohne Wenn und Aber. Er soll die Position und auch die Priorität haben, die ihm zusteht. Zweite Frage. Dritte Frage. Rede, Herr, dein Diener hört. Ist meine Grundhaltung, ich will immer auf Empfang sein für das Reden Gottes. Ich bin hörbereit. Ich will mich darin üben. Und ich will das, was Gott mir zu sagen hat, auch Wirklichkeit in meinem Leben werden lassen. Ich bin überzeugt davon, dass Gott auch heute mit uns reden will und uns zeigen will, was gut für uns ist, wie wir unser Leben gestalten sollen und was er von uns erwartet. In den wenigsten der Fällen wird das mit Pauken und Trompeten geschehen. Die Stimme vom Himmel, die klar und deutlich zu mir spricht: Rainer, da lang. Gott hat so viel Fantasie und so viele Mittel und so viele Wege, um uns deutlich zu machen, was er von uns will. Das Wie kann so unterschiedlich sein. Dem einen stellt Gott Menschen in den Weg, die ihn korrigieren. Dem anderen gibt Gott eine Überzeugung und Sicherheit ins Herz, dass der Weg, auf dem er sich befindet, der richtige ist. Dem anderen gibt Gott Fragen ins Herz und er sucht sich andere Menschen, die diese Fragen mit ihm bedenken. Einen anderen führt Gott durch Umstände des Lebens, dass sich bestimmte Situationen ergeben oder eben nicht ergeben. Gott redet zu uns durch sein Wort, durch ein Lied, durch ein Gespräch. Gottes Möglichkeiten sind unbegrenzt. In der Jungschau erlebe ich das manchmal so, von den frommen Kids, dass sie das alles wissen. Wenn wir die Frage miteinander bearbeiten und ich frage, wie redet Gott denn heute? Dann zählen die mir das auf. Ja? Wir haben das gelernt. Das ist wie Wissen, das abgegriffen wird. Die Frage ist, ist es bei uns genauso? Ist das wie Wissen, das abgegriffen wird? Wir wissen, dass Gott durch die Bibel zu uns redet, durch ein Lied, durch andere Menschen. Wir wissen das. Die Frage ist, glauben wir das? Ist das Teil unserer Grundhaltung? Also richten wir unsere Grundhaltung darauf hin aus? Und ist es nicht einfach nur Theorie, sondern wird es Praxis in unserem Leben? Gehen wir als Menschen durch das Leben, die diese fünf Worte beherzigen? Rede, Herr, dein Knecht hört. Sind wir hörbereit? Die Bibel fordert uns dazu auf, dass wir hörbereite Menschen sein sollen, die Fingerzeige Gottes wahrnehmen und nicht übersehen und überhören. Die Bibel fordert uns auf, dass Gott die Nummer eins in unserem Leben sein soll. Und die Bibel fordert uns auf, dass wir die Erwartung haben, dass er auch wirklich zu uns redet. Rede, Herr, dein Knecht hört. Fünf Worte, die das Leben von Samuel umgekrempelt haben, verändert haben. Fünf Worte, die auch heute die gleiche Power haben, Leben zu verändern und unsere Grundhaltung gegenüber Gott zu prägen. Und dass das geschieht, das wünsche ich uns. Und Gott gebe uns dazu seinen Segen. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Teil unseres Alltags sein soll, der Teil unseres Alltags sein will, dass du nicht nur der Statist bist, der nebendran steht. Und du siehst, Herr, du kennst unsere Herzenshaltung dir gegenüber. Du kennst uns heute Morgen. Du weißt, was unser Herz bewegt. Und du weißt, wo wir unsere Mühen haben mit solchen Texten wie diesem, die so eine Anforderung auch an uns stellen. Ich bitte, Herr, dich, dass das in unserem Leben Gestalt gewinnt, was wir heute Morgen gehört haben, dass wir hörbereite Menschen sind. Dass wir Menschen sind, die dich wirklich den Herrn sein lassen und die da nicht dran rumdoktern. Dass wir Menschen sind, die wirklich erwarten, Herr, dass du redest. Darum bitte ich dich. Segne du uns und begleite du uns, jeden Einzelnen, auf dem Weg, den wir gehen jetzt in die kommende neue Woche. Danke, dass wir um deine Gegenwart wissen dürfen, dass wir wissen dürfen, du bist da. Dir ist die Ehre, dir allein, du bist der Herr. Amen.